Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist der Mann mit den wirrsten Haaren, den buntesten Hemden und den klarsten Gedanken, der Kabarettist Urban Priol. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wobei, es stimmt ja heute nicht so ganz, ne? Das Hemd ist zwar gemustert, aber doch eher dezent und die Haare liegen auch an.
Ja, das liegt an der Luftfeuchtigkeit draußen zum einen und zum anderen. Im Studio habe ich mir gedacht, ist eh so viel Aufladung, dann kann ich es mit den Haaren mir mal schicken.
Ist es sehr aufwendig, die Haare so zu schneiden?
Nee, überhaupt nicht. Frottee-Handtuch, Aufladung, Haarspray, fertig.
Okay. Wie sind Sie auf die Frisur gekommen?
Das war ganz lustig. Das war in den 90ern. Da hatten wir zwei große Gewerkschaftsrevuen und ich hatte mehrere Rollen. Ich war der Moderator, das spielte alles hinter der Bühne. Nach Noise is Off von Michael Frayn, das war so die Grundidee. Und ich hatte dann einen Auftritt als gelackter Gewerkschaftsfunktionär und musste dann als völlig wirrer und aufgelöster Moderator wieder auf der Bühne erscheinen. Hatte eine Minute Zeit, mich dafür zu arrangieren. Also das Jackett weg war kein Problem. Da habe ich gesagt, legt mir mal hinten auf den Rundlauf ein Handtuch. Ich mache irgendwas mit den Haaren, weil die hatte ich vorher so glatt ölig nach hinten mit Brisk. Und dann habe ich mit dem Handtuch da drüber, dann stand das so wirklich so wie beim Mad Eagle damals noch. Hatte ich noch ein bisschen mehr nach allen Seiten ab. Und habe ich mir gedacht, ach, da sparst du dir eigentlich einen Haufen Zeit, bevor du auf die Bühne gehst im Programm. Da kannst du noch ein bisschen was lesen, noch ein bisschen was notieren. Und die Haare sind schneller, als wenn du vorher drauf achten musst, sitzen sie richtig, ist was. Und so entstand es eigentlich. Eigentlich ganz banal.
Damit ist ein Kult geboren worden quasi. Ja. Krawatte haben Sie noch nie getragen zu den Hemden?
Ich hatte einmal in einem Bühnenprogramm, hatte ich in der Tat eine Krawatte, die ich aber sofort nach 2 Minuten gelockert habe.
Ja. Dafür haben Sie jetzt eine Maske umhängen. Haben Sie die vergessen?
Und nein,
haben Sie deshalb
hinten,
umhängen oder ist es Absicht?
Nee, die hat hinten so einen schönen, das kann man einfach so drüber ziehen und dann hat man sie eben am Mann. Und weil die ersten Wochen war es also furchtbar. Ich, einkaufen natürlich, was war? Ich stehe vorm Laden, ah ja, darfst du wieder zurückradeln, weil Maske vergessen. Und dann kam diese eine mir zugelaufen und die habe ich jetzt einfach immer beim Schlafen nicht, aber ansonsten habe ich sie meistens. Koche sie natürlich auch immer einmal am Tag
das
aus.
Das wollte ich jetzt nachgefragt haben.
Selbstverständlich. Genau. Hat ja unsere Kanzlerin uns auch dazu geraten mit ihren praktischen Haushaltstipps. Man soll sie auskochen oder in die Mikrowelle legen oder in den Backofen.
Das ist doch schön, dass Sie einmal in Ihrem Leben auf Angela Merkel hören.
Ja, na, ich habe sie weder in den Backofen gelegt noch in die Mikrowelle. Also Mikrowelle habe ich keine bei mir in der Wohnung. Und Backofen, das war mir dann etwas, also die Maske da reinschieben, bei 200 Grad dann ein paar Minuten. Schon hat man Osterfeuer in der Wohnung gehabt, wenn man Pech hatte.
Nachdem wir das mit den wirren Haaren und den bunten Hemden abgearbeitet haben, habe ich für die Sendung ein paar Satzanfänge vorbereitet, um mal auf die klarsten Gedanken zu kommen, okay?
Gut.
Ich würde am liebsten meine Frisur tauschen mit
Bruce Willis.
Wenn ich einen Tag lang in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne Bruce Willis.
Bruce Willis auch, klar. Ich glaube, ich wäre gern James Bond und zwar in allen Figuren.
Warum?
Weil ich sie alle mag. Also jeden Darsteller, jeder hat was Besonderes gehabt. Auch der eine, der nur einmal da war, Lazenby. Aber ich bin großer, bekennender Bond-Fan und ich glaube, das würde mir Spaß machen. Vielleicht auch einmal Blofeld als Bösewicht.
Ich dachte, Sie würden jetzt sagen, wegen der Frauen oder so, wegen der attraktiven Frauen wären Sie gerne James Bond.
Nein, wegen der Action natürlich.
Am meisten habe ich mich in der Corona-Krise geärgert über
Panikmache, Hickhack, seltsame Entscheidungen zwischen einzelnen Bundesländern, wo man sich ein bisschen hätte abstimmen können, gerade weil ich ja so im Dreiländereck lebe, also Bayern, Hessen, Baden-Württemberg. Das war schon sehr nervig oft, weil du dich fragen musstest, darf ich jetzt dahin, wie darf ich dahin, wo darf ich dahin? Da hätte ich mir ein bisschen mehr Abstimmung gewünscht. Das gilt aber heute noch.
Wenn ich etwas Positives an der Corona-Krise sehen kann, wäre es das Folgende.
Ich habe meine Schubladen ausgeräumt, was viel Arbeit war. Ich habe meinen Balkon gepflegt und habe die saubere Luft genossen und den reduzierten Flugverkehr. Es war himmlisch ruhig.
Wenn ich Bundeskanzler wäre,
würde ich einiges anders machen als die Bundeskanzler in den letzten Jahren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ein bisschen mehr auf die sozial Schwachen achten, das wäre mir ganz wichtig. Und dann ganz klar das Wichtigste, Umwelt und Klima als Ziel Nummer 1 ohne Rücksicht auf Verluste vorne auf die Prioritätenliste setzen.
Mit Angela Merkel würde ich gerne
das Ende der 16 Jahre feiern, vielleicht im Videochat.
Nicht persönlich?
Nein.
keine Lust auf eine Begegnung.
Nein, nein, ich hab mich so oft und so lange in sie hineindenken müssen. Ich glaube nicht, dass ich große Lust hätte, mit ihr persönlich was zu machen.
Der am leichtesten zu parodierende Politiker ist?
Es war natürlich, am Anfang war es der Dicke. Dann hatten alle viel Sorge, was kommt danach? Da kommt ja nichts mehr nach. Was macht er jetzt? Der Dicke ist weg. Und dann kam der Schröder-Gerd, ne? Hat man auch nie gedacht, dass er noch ein bisschen besser weitergeht. Und heute hat man auch wieder ein paar, die man machen kann. Also zum Beispiel immer wieder gern der leicht gequetschte Kretschmann, immer wieder gern genommen. Also es bieten sich einige an und die nehme ich mir dann auch vor.
Wenn mir jemand Anfang März gesagt hätte, wie anders mein Leben jetzt unter Corona-Bedingungen sein wird, hätte ich ihm geantwortet.
Du spinnst, da hinten kommen die Männer mit den weißen Jacken, die nehmen dich mal ein bisschen mit. So kann es nicht kommen. Und dann kam es noch schlimmer, wie üblich.
Ich habe das gefragt, weil Sie Anfang März noch den Deutschen Kleinkunstpreis hier im Unterhaus in Mainz moderiert haben und noch über die Corona-Hysterie gescherzt haben. Ich damals übrigens auch, wie viele von uns. Wann ist Ihnen klar geworden, das, was da auf uns zukommt, ist doch ernster, als ich gedacht habe?
3-4 Tage später eigentlich schon. Ich hatte noch einen Auftritt in Köln. Da hat man schon gemerkt, es geht ein bisschen verhaltener zu. Und man hat sich auch mehr und mehr eingelesen. Am Anfang wurde ja von allen Seiten auch sehr gedämpft. Auch unser gefeierter Anpackminister, der Generalmajor im Gesundheitswesen, wie er so gern bezeichnet wird, Jens Spahn, hat ja auch noch Anfang des Jahres, nachdem die WHO schon gewarnt hat, hat er gesagt, nicht schlimm, ist nicht schlimm. Die Angst vor dem Virus ist schlimmer als das Virus selbst. Und dass wir bestens gerüstet werden und so. Leider haben dann die Schutzmasken und die Schutzkleidung gesagt, ja, aber wir sind nicht bestens gerüstet und vorbereitet, Pech gehabt. Und dann hat man schon gemerkt, gerade weil es eben in anderen Ländern drastisch zuging, dass das nicht einfach so ein Schnupfen ist, wie viele gesagt haben, oder halt eine normale Grippe.
Jetzt geht's Ihnen ja seit Wochen schon, wie vielen Ihrer Kollegen, es gibt kaum Auftritte. Wie schwer fällt Ihnen diese fast vollständige Publikumsabstinenz?
Es fällt sehr schwer. Also ich kann ja, gehe oft spazieren. Neulich habe ich eine Birke ein bisschen was aus meinem Programm erzählt. Die hat mir geantwortet, es ist schön, ich brauche sowieso ein bisschen Tapetenwechsel. Aber man nervt auch Freunde dann, weil man denen wieder was vorspielt, was ausprobiert, was man gerade gemacht hat. Ich habe einen Weg gefunden, dass ich einmal die Woche jetzt einen Podcast auch mache, wo ich die Woche so Revue passieren lasse, was alles los war. Das hält mich am Laufenden. Ich schreibe viel auf Halde. Und habe es sehr genossen, die ersten zarten kleinen Auftritte wieder machen zu können. Also es war beiderseitig. Also die Leute waren unglaublich froh, so gerade im Mai, dass sie wieder raus konnten. Und es war was los, wenn auch in sehr reduziertem Umfang natürlich. Aber es war ein sehr erhebendes Gefühl auch zu merken, wie das Publikum einfach auch drauf geiert, dass wieder was passiert.
Jetzt ist ja der Frust, nicht auftreten zu können, das eine. Die wirtschaftlichen Folgen sind das andere. Sie selbst sind ja auch Unternehmer, betreiben in Aschaffenburg das Kabarett im Hofgarten. Das hatten Sie vor kurzem für einen einzigen Auftritt geöffnet, in dem Sie begründet haben, weshalb Sie nicht öffnen können, sondern es bei diesem Auftritt bleiben muss. Warum können Sie nicht öffnen, obwohl Sie ja unter bestimmten Auflagen öffnen dürften?
Ja, die bestimmten Auflagen, das fände ich mal ganz schön, wenn die klar definiert würden. Also das Problem, das nicht nur wir im Hofgarten, sondern viele, viele Theater- und Kleinkunstbühnenbetreiber haben, ist einfach, es fehlen oft die Regeln. Es wird uns nicht klar gesagt, was dürfen wir jetzt? Ist jetzt die Besucherzahl entscheidend oder der Abstand? Oder geht Abstand vor Besucherzahl? Dann gibt's ganz skurrile Dinge. Also wir haben im Hofgarten kriegen wir normalerweise so um die 200 Leute rein. Wir können noch die Flügeltüren öffnen nach außen. Also wäre auch genug für Luftzug gesorgt. Wir haben eine hervorragende Klimaanlage nachgerüstet vor etwa 7 Jahren, die absaugt und alles macht. Also wir sind praktisch ein Airbus am Boden. Der Airbus darf ja voll besetzt sein, weil da hat irgendein Schlauer gesagt von irgendeiner Airline, wir haben eine Klimaanlage, die saugt das Virus an. Dann trocknet es aus und fällt tot zu Boden. Und dann sagen alle, das glauben wir, da können wir die Ferienflieger wieder voll machen. Bei uns ist es eben ein bisschen anders und zumal liegt ja Aschaffenburg auch noch in Bayern. Und da haben wir eben uns entschieden, weil wir könnten nach den Abstandsregeln statt der 200 maximal 44 Leute reinbringen.
Also mit 1,50 Meter Abstand.
Genau. Und das geht rechnet sich nicht. Also wir würden bei jeder Veranstaltung etwa 1.000 Euro drauflegen. Also sagen wir, bevor es sich etwas entzerrt, lassen wir erstmal noch zu. Wir wollen jetzt auch nicht, wir wissen, wir haben alle großen Respekt vor dem Virus und was es mit den Menschen macht. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir machen wieder auf und pferchen da wieder 200 Leute rein, wobei das nicht gepfercht ist, also da ist schon noch Platz. Aber das ist mir auch persönlich als Bühneninhaber und Betreiber ist mir das zu unsicher. Also da würde ich erstmal abwarten, wie es geht. Nur wir dürften jetzt, wir machen jetzt Open Air, das ist gut. Frische Luft, die Aerosole tanzen um uns rum und dann sind die weg. Und wenn es regnen sollte, wir können draußen jetzt 200 Leute machen und könnten dann in die Stadthalle die 1300 Leute fast. Aber da innen nur 100 dürfen, egal von der Größe, Stand jetzt, könnten wir da nicht rein und die 200 Leute auf den 1300 Plätzen verteilen. Also es ist, in Bayern ist alles etwas anders. Es wird auch alles etwas anders dargestellt. Deshalb bin ich ja immer so froh, wenn ich außerhalb Bayerns mal den Leuten sagen kann, glaubt nicht alles, was über Markus Söder erzählt und geschrieben wird. Also wir hatten die Schlagzeile, am 15.06. öffnen in Bayern wieder die Theater und die Kinos und die Bühnen. Das war die Schlagzeile und Markus der Große hat es natürlich ermöglicht. Das ist völliger Blödsinn, weil auch der wusste, dass wir nicht öffnen können. Und am nächsten Tag, am 16., sagt er, ach übrigens, ich habe mir so ein wenig anders überlegt, draußen könnt ihr jetzt 200 machen und drin 100. Vorher waren es draußen 100, drin 50. Ja, einen Tag später, er wollte vorher erst alles genau beobachten, wie sich das entwickelt. Es waren nicht mal 24 Stunden. Weiß nicht, ob er eine Glaskugel in der Staatskanzlei hat, keine Ahnung. Aber für die Veranstalter ist es ja auch blöd. Wie willst du denn jetzt innerhalb eines Tages die Karten verkaufen für einen Auftritt, der vielleicht drei Tage später ist, den du mit 50 oder 100 geplant hast? Mhm. Also alles nicht sehr durchdacht. Es wird bei uns ja vieles überdacht im Land. Einfamilienhäuser, Turnhallen, Stadien, aber selten politische Entscheidungen von großer Tragweite.
Jetzt ist es für Sie ja schon schwierig, aber Sie sind einer der erfolgreichsten deutschen Kabarettisten, sind schon viele Jahre auf der Bühne. Ich gehe mal davon aus, dass Sie ein paar Rücklagen haben. Ganz schlimm ist es natürlich für die jungen Kollegen, die das noch nicht haben. Gibt es für die so eine Art Rettungsschirm, der die auch ein bisschen trägt?
Das wäre etwas Schönes, wenn wir einen Rettungsschirm bekämen. Das wäre auch die einfachste Lösung, gerade für die jüngeren Kollegen. Ich bin so, vielleicht hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Ich bin froh, dass ich dieses Alter habe, weil die Bühne ist einigermaßen abbezahlt auch. Habe ich ja alles investiert damals. Und vor 15 Jahren, wenn das passiert wäre, dann wäre ich hilflos gewesen. Und so schmilzt man halt den Sockel ein bisschen ab. Nur kann man uns auch nicht alles in unsere Verantwortung legen. Wir sind ja de facto aufgrund des Virus mit einem Berufsverbot belegt. Und da der Staat uns damit belegt hat, Gottes Willen, Künstler sind frei und wollen nicht jammern, und dass der Staat mit in der Bühne sitzt jeden Tag, so wie bei der Lufthansa. Aber da er das verfügt hat, muss er angemessen handeln. Und es sind jetzt schon 3,5 Monate ins Land gegangen und von unbürokratischer Hilfe kann wirklich keine Rede sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Hochwasserkatastrophen. Mhm. Wenn es danach immer ist, ja, jedem, dessen Haus geflutet wurde, wird unbürokratisch und schnell geholfen. Da stehen manche Häuser heute noch im Schlamm.
Was geht's in Auftritt im Autokino? Auch da haben Sie ja welche gemacht, zum Beispiel in Mainz. Was ist das für ein Gefühl, wenn man normalerweise einen direkten Kontakt zum Publikum hat und plötzlich von der Bühne her auf so eine Blechlawine schaut?
Ja, man muss schon umdenken. Also es ist eine ganz neue Erfahrung, aber ich sage auch immer, man ist nie zu alt, um neugierig auf irgendwas zu sein. Du stehst dann da vor den Mutterhauben, vor den Scheiben und es war eine tolle Erfahrung. Also es war wirklich interessant und hat auch in der Zeit vieles überbrückt, was gefehlt hat. Es war ein Kontakt spürbar, auch wenn die Leute in den Autos saßen, dann durften sie irgendwann auch die Fensterscheiben runtermachen. Und dann hat man auch schon mal gehört, wie gelacht wurde und wie geklatscht wurde.
Und also, sie haben ja auch gehupt.
Ne? Gehupt eben, genau. Man musste halt sich auf eine andere Form des Applauses einstellen.
Für Sie war das doch wahrscheinlich ein Traum als Autofan, oder?
Ja, ja. Also ich hatte kein Problem damit mit den Autos. Ich mache ja nicht die neuen, aber ich bin ja Oldtimer-Fan. Und von daher habe ich jetzt keine Berührungsängste gehabt, vor den Autos aufzutreten.
Haben Sie mal im Publikum ein Auto entdeckt, das älter war als Ihre?
Nein, also der Älteste, den ich habe, bis Baujahr 59, da war nichts drunter, aber ein paar Youngtimer waren da, doch. Also so 25 bis 30 Jahre, die habe ich erspäht natürlich mit meinem Lux-Auge.
Aber Sie haben kein Kaufangebot gemacht?
Nein.
Lebenslang Urban Priol für dein Auto?
Nein.
Sie fahren mit den Oldtimern auch zu Ihren Auftritten, ne?
Ja, also unser Tourkombi.
Und kommen an?
Ja, aber ein, zwei Mal hatten wir kleinere Sachen. in all den Jahren. Ich habe irgendwann aufgehört mit dem ganzen Leasing-Quatsch und mit dem Neukaufen. Ich sage, wegen mir muss kein neues Auto gebaut werden. Ich fahre die alten auf, schone damit ja auch ein bisschen die Ressourcen, die benötigt sind, um ein neues Auto herzustellen. Das vergessen ja viele auch in der Diskussion um die Elektroautos und die Akkus und wo das alles herkommt. Sondern die sagen, das ist ein sauberes Auto, ein Null-Emissionsauto. Sag ich, gibt's nicht. Ein Null-Emissionsauto ist das, das einfach nur steht und nichts macht. Ansonsten brauche ich auch keine Elektroautos mit 420 PS, damit die ordentlich Wumms haben. Und dann musste das mobile Braunkohlekraftwerk kommen nach 20 Kilometern auf der Autobahn, damit ich wieder weiterfahren kann. Nee, also der Winterkombi ist 27 Jahre alt. Im Sommer fahren wir manchmal mit einem, der ist jetzt schon 36 Jahre alt und es klappt wunderbar.
Qualitätsarbeit offensichtlich. Ja. Dann lassen Sie uns mal über Ihr aktuelles Programm reden, wenn Sie im Autokino auftreten. Ich schätze, ohne Corona geht es da auch nicht.
Nein.
Tauchen jetzt statt Politiker Virologen auf?
Auch, ja. Virologen kommen vor, natürlich. Epidemiologen kommen vor, Infektiologen kommen vor. Und da wir jetzt ja vor der Schmelze im Permafrost stehen, werden auch Bakteriologen vielleicht schon bald wieder was zu sagen haben. Ich habe einfach versucht, so eine Art Abriss von den letzten 3,5, 4 Monaten zu machen. Wie das anfing mit Corona, was an skurrilen Sachen passiert ist. Und daraus habe ich dann eben speziell zugeschnitten, auch auf die Veranstaltung, sowohl im Autokino wie auch in den Bühnen, die ja meist ohne Pause stattfinden müssen, weil die Abstandsregelung zu den Toiletten und alles und das noch zu kontrollieren, wäre dann völlig aberwitzig. Und da habe ich jetzt so ein 80-90 Minuten Programm am Stück, das ich ständig aktualisiere.
Hätten Sie wahrscheinlich auch vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass mal Virologen Teil Ihres Programms sein
werden? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht. Klimatologen ja. Klimatologen selbstverständlich, weil es war ja damals das Thema, das leider jetzt im Moment ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl alles eng miteinander zusammenhängt. Also sowohl der Virus, Covid-19, die Erderwärmung, das Klima, die sozial Benachteiligten, das ist alles ein, darf man nie isoliert voneinander betrachten.
Wie hängt denn der Virus mit dem Klima zusammen? Außer, dass er sich besser verbreitet, wenn es kühler ist.
Also sowohl allein mal durch, wie gesagt, die Bakterien werden ja noch kommen, wenn der Permafrost auftaut. Aber die Folgen davon, von dem Virus und von der Erderwärmung treffen eigentlich immer die Schwächsten. Also wenn man nach Amerika schaut, wen hat Covid-19 am härtesten getroffen? Die sozial Schwachen und die Schwarzen. Die waren am meisten benachteiligt. Und im Süden, also ganz weit im Süden, die Länder, die eigentlich von der Produktion her, die sie leisten, mit der Erderwärmung nicht so viel zu tun haben, sind auch wiederum die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Mhm. Und von daher kann man es nicht ganz isoliert voneinander betrachten.
Also die Opfer, meinen Sie, sind dieselben. Die Virologen, die Sie jetzt in Ihrem Programm mit drin haben, sind die denn genauso gut zu imitieren wie Politiker?
Das Wissenschaftler sind, geben sie nicht so viel her. Also Wissenschaftler haben nicht so diese ausgeprägten Marotten, wie es manche.
Sprechen normal auch nicht so furchtbar viel, ne?
Genau, und dann sehr wissenschaftlich. Wobei viele sich so viel in Talkshows rumtreiben, dass ich mich mittlerweile schon frage, ob sie wirklich noch ernsthaft ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit im vollen Umfang nachkommen können. Weil das ist ja eine Reiserei, das ist ja unglaublich. Aber wie auch jeder ging, es ist ja jeder froh, dass er mal seine Bühne hat. Also besonders dem vom Robert-Koch-Institut, also dem hat man es richtig angemerkt. Lothar Wieler, dass er endlich mal aus seinem grauen Beamtendasein raus konnte und dann ein-, zweimal die Woche die Bühne mit den Pressekonferenzen hatte, dann war er irgendwann weg und dann kam der Streeck und dann hat der Drosten wieder widersprochen und der Streeck hat nachgelegt, weil er mal beim Drosten gelernt hat und dem natürlich zeigen wollte, dass er viel besser ist. Und dann kam die Leopoldina und die hat gesagt, ihr habt beide keine Ahnung. Und dann kam der Kekulé und der hat wieder was völlig anderes gesagt. Dann sagt der Streeck, der hat überhaupt nichts zu sagen. Und der Drosten sagt, nein, der hat ja noch nicht mal ein Buch geschrieben, auf das man entgegen konnte. Also dann kam noch das Helmholtz. Es war irre. Es war am Anfang irre, wer sich da alles getummelt hat. Das habe ich in einer etwas sehr absurden Nummer dann auch zusammengefasst.
Wobei wir jetzt alle gelernt haben, Virologen sind genauso streitsüchtig wie Politiker.
Natürlich und auch, sagen wir mal, dem Jahrmarkt der Eitelkeiten nicht ganz abhold.
Nein, natürlich nicht. Welcher Politiker war denn in Ihren Augen der Haupt-Corona-Gewinner?
Naja.
Söder?
Da so eine Sehnsucht nach dem starken Mann besteht irgendwo, ist es natürlich Markus Söder, ne? Klar, der einfach gesagt, wir machen alles etwas später, dafür noch etwas drastischer. Und die Leute sagen, super, es war ja in Bayern, durftest du am Anfang ja zu zweit nur aus dem Haus, wenn du in einem gemeinsamen Hausstand gewohnt hast. Also meine Freundin, ein paar hundert Meter weg, wäre gar nicht gegangen, weil da musste ich einen Kofferraum über die hessische Grenze, da konnte man dann spazieren gehen. Du dürftest dich auch am Anfang nicht auf eine Parkbank setzen, um ein Buch zu lesen. Es war kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Wenn du 20 Kilometer gejoggt bist und röchelnd auf der Parkbank zusammengebrochen, damit du dich ausruhen konntest, dann war es erlaubt.
Es fiel dann unter Sporttreiben.
Ja. Und dass Markus Söder es geschafft hat, wirklich als der große Gewinner in der Krise dazustehen, das ist schon erstaunlich, weil man muss ja auch mal sehen, Bayern hat die höchsten Infektionszahlen, Bayern hat die höchsten Fallzahlen, Bayern hat die meisten Toten. Die haben also riesig aufgeholt, die starteten von Platz 3 und alle haben mit dem Finger auf Nordrhein-Westfalen gezeigt und schwupps war plötzlich Bayern vor Nordrhein-Westfalen. Und das hat er so beibehalten, immer mit dem Finger auf andere zeigen, mal waren es die Skifahrer, dann haben wir die Grenze zu Österreich und zu Italien. Und als dann Ramelow noch in Thüringen gesagt hat, er lockert jetzt etwas, das war ja ein Entsetzen in der CSU-Zentrale. Es war furchtbar, haben die gesagt, es ist entsetzlich, hier werden Menschenexperimente werden hier durchgeführt. Und jetzt läuft es seit 14 Tagen, 3 Wochen, es sind keine irgendwie bedrohlichen Zahlen aus Thüringen gemeldet, aber am Anfang hieß es ja so, ja, jetzt kommt das Virus, die linke Bazille passt in dem Punkt ja ganz gut zu Thüringen, die wird jetzt über den Thüringer Wald nach Bayern und der Coburger Landkreis wird verseucht, also es war ein, aber die Leute haben gesagt, das ist richtig, was der Markus, der muss mal erwingen, natürlich, und dann hat er gesagt, er geht auch, nachdem die Friseure geöffnet hatten, sagt er, er lässt den Bürgern den Vortritt und er wird
das ist ein echter Landesvater,
dahin gehen. Und da sagen die Leute natürlich, das ist ein guter Mann, der Söder, gell? Der verzichtet wegen uns auf einen Friseurtermin, den müssen wir wählen. Also es ist schon ein Kult, es ist ein Kult entstanden um ihn, der mich so ein bisschen an das Leben des Brian erinnert. Also irgendwann steht er vor der Staatskanzlei, winkt mit der Sandale und alle rufen, ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder.
Ihr Tipp, wird er versuchen, Kanzler zu werden?
Wenn er klug ist, macht er es nicht, weil ich glaube, er hat sich auch mit anderen Bundesländern ein bisschen sich verscherzt. Lasst ihn bei uns in Bayern, wir halten ihn aus.
Angela Merkel, bekannterweise nicht ihre beste Freundin, hat die ein paar Bonuspunkte gemacht als Krisenmanagerin?
Ich wäre mit dem Begriff Managerin etwas vorsichtig. Also erstmal hat man ja wochenlang überhaupt nichts gehört. Dann hat sie einmal huldvoll zu ihrem Volk gesprochen, das auch noch als besondere Leistung dargestellt, wende mich heute mit einer außergewöhnlichen Ansprache an sie, weil sie einmal in 15 Jahren im Fernsehen außerhalb ihrer Neujahrsansprachen spricht. Habe ich gesagt, und alle sagen, oh danke, Frau Königin, dass Sie sich mit uns unterhalten. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie immer in einem Atemzug genannt wird und deshalb ihr Licht so hell strahlt, weil sie sagt, wenn du dir mal anguckst, wie der Trump in Amerika und was der Johnson und der in Brasilien da, der Bolsonaro, da können wir aber froh sein, dass wir die Merkel haben. Naja, also wenn man sich mit solchen Leuten messen muss, dann wird es für mich auch etwas bedenklich.
Okay, also ich merke schon, zwischen Ihnen und Merkel passiert nichts mehr.
Also sie macht es unaufgeregt, das ist okay, das kann man attestieren, aber das hat sie ja immer gemacht. Das ist ja auch die Art ihrer Ansprachen ist eigentlich immer gleich. Egal, ob es die Bankenkrise war, ob die Klimakrise, ob es die Flüchtlinge gab, jetzt haben wir halt Corona. Und irgendwann wird sie ihrem Nachbarn sagen, übrigens, also der Hund, der hat Arbeitsklausel, den musst du einschläfern. Wird genau die gleiche Ansprache kommen.
Was war für Sie der größte Aufreger in der letzten Zeit?
Natürlich Wirecard. Wenn man sich die Diskussion an und über die Börsen mal so ein bisschen vor Augen führt, und über die Hilfen, die wir den gebeutelten Südländern in Europa leisten sollten, die Corona-Bonds, wo jeder aufschrie, hier wird die Büchse der Pandora geöffnet. Und dann kam Wirecard und hat gesagt, wir sind aber die Büchse der Pandora. Da wird noch ein größerer Schaden entstehen an der Börse. Das hat mich aufgeregt, dann die selbstgefällige Art, außer zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht von Philipp Amthor und dass sich Union und FDP, es dröselt jetzt ein bisschen auf, aber immer noch vehement gegen diese Lobbyregister sich gestellt haben. Dann, dass der Prozess gegen die Dieselbetrüger von VW einfach so eingestellt worden ist und VW die Kosten auch noch übernimmt und dann die Steuerzahler das wieder machen können, damit VW seine Dieselverbrecher elegant freikaufen kann. Es gab vieles, was in der Corona-Krise so unter dem Radar durchgerutscht ist.
Aber dafür haben wir ja Sie als guten Beobachter.
Ja, ich bin sehr fleißig. Ich gucke mir alles an und gucke vor allen Dingen auf die kleinen Meldungen. Das sind nämlich oft die interessantesten. Die große Meldung zum Beispiel.
Nachrichten gucken Sie pro Tag? Oder
naja, ich fange mit dem Morgenmagazin an. Dann habe ich schon mein Grundadrenalin und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel dann schaue. Dann hole ich mal meine Zeitung, dann surfe ich ein bisschen im Netz und dann bastel ich mir da zusammen.
Aber Sie sind ein richtiger Nachrichten-Junkie.
Ja, ja. Ich will schon gerne wissen, was um mich herum passiert.
Wenn Sie in Urlaub sind und an keinem neuen Programm arbeiten, können Sie da mal richtig abschalten?
Ja.
Oder geht es weiter mit Nachrichten?
Nein, dann habe ich meine Bücher und nehme nur die notwendigsten Nachrichten zur Kenntnis. Es sei denn, ich muss im Urlaub auch schon wieder an einem neuen Programm arbeiten, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber allein schon, ich fahre meistens auf den Campingplatz, also von daher ist die Gefahr, Morgenmagazin zu schauen oder sonst irgendwas, schon äußerst gering und es tut auch sehr gut.
Zwischendurch mal.
Ja.
Sie sind ja politisch schon seit frühester Kindheit geprägt durch ein sehr politisches Elternhaus. Ihr Vater war Schulleiter, die Mutter Chefsekretärin des Bürgermeisters. Wie einig waren sich die beiden in ihrer politischen Ausrichtung?
Also meine Eltern waren sich ziemlich einig. Die lagen auf einer Wellenlänge.
Auf SPD-Linie?
Ja, also richtig sozialdemokratisch halt, wie es damals noch war. So 70er Jahre konnten wir ja noch sagen, was heute sagen. Die Linkspartei war ja damals, die Sozialdemokratie. Und spannend wurde es immer bei Familienfesten. Wenn dann die ganzen Verwandten kamen und da ging es hoch her, weil da waren also gestandene CSU-Fans dabei, die natürlich damals mit Willy Brandt überhaupt nichts anfangen konnten und da wurde gestritten und gemacht, weil die 72er Wahl im Kinderzimmer, ich habe dann gehört, wie sie drüben, und meine Mutter hat dann immer gesagt, so wenn sie das Essen serviert hat, gesagt, bitte, aber wenn ihr euch heute streitet, nicht schon wieder gleich vor der Suppe noch, wartet noch ein bisschen wenigstens. Aber das waren noch Debatten, das war richtig, da ging es richtig hoch her.
Das hat Ihnen als Kind auch richtig Spaß gemacht.
Mir hat es Spaß gemacht und da wurde ich politisiert und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann, damals hatten wir ja noch die großen Kracher, Wehner, Strauß, Brandt, dann versucht die nachzumachen, weil ich mit den Lehrern habe ich angefangen und habe gesagt, wenn du Lehrer nachmachen kannst, vielleicht kannst du auch die Politiker und so bin ich da reingewachsen und dann musste ich natürlich dann bei Familienfesten immer, komm jetzt Urban, machen mal den. So hat sich das dann
hat also sich Sie wurden von jeder Partei dann befeuert. Sie konnten Politiker jeglicher Couleur nachmachen.
Ja.
Ihre Mutter war bei der Geburt schon 40, ihr Vater über 60. Also hat sie wirklich spät bekommen. Wenn man sich das vorstellt, ihr Vater hatte ja beide Weltkriege mitgemacht. Hm. War das für ihn ein Thema, mit Ihnen zum Beispiel drüber zu sprechen?
Ich glaube, meine Schwester, die ist 9 Jahre älter, die hatte die Streuse für mich schon ausgefochten. Also da, die war 1968, war die 16, also die Hochblüte. Und die haben damals richtig gekachelt. Also da ging's richtig zur Sache. Die Mutter natürlich wie immer, geht jetzt nicht, das muss jetzt nicht das sein. Das, wir haben, jetzt sei mal ein bisschen ruhig. Und
die Suppe.
Ich habe das dann, genau, und ich habe das so immer für mich dann da mitgekriegt und habe mich dann viel mit meiner Schwester drüber unterhalten und bin auch da sehr für diese Zeit dann sehr früh politisiert worden.
Mhm.
Dass also nichts unter den Teppich gekehrt werden darf und dass man auch niemals vergessen darf, was passiert ist und wozu Großteile unseres Volkes fähig waren.
Ihr Vater hat Sie sehr frei erzogen, haben Sie schon erzählt. Was hieß es konkret?
Also wenn es darum ging, in der Schule, viele haben ja gesagt, ist es jetzt dein Opa oder ist es dein Vater? Und die alle junge, dynamische Eltern hatten natürlich. Und hier, es wurde dann interessant, als es darum ging, ins Ausland zu gehen. Ich habe Schüleraustausch gemacht oder abends ein bisschen länger wegzubleiben. Da waren dann komischerweise die jungen Eltern sehr strikt und haben gesagt, nein, 10 Uhr pünktlich bist du daheim. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, lass den mal, macht der schon. Kriegt er schon. Wenn es 11 wird, ist er nicht schlimm. Und Mitternacht ist auch nicht schlimm. Es hat mir auch nicht geschadet. Ich bin ihm auch da sehr dankbar dafür, für dieses Hinausschubsen ins Leben, das er wahrscheinlich ob seines hohen Alters eben so gemacht hat, dass er wirklich sagt, lass den Jungen laufen, geh raus.
Mhm. Das war dann auch schon Altersweisheit wahrscheinlich
auf jeden Fall.
Dass er da gelassener war als andere Eltern.
Ja.
Waren Sie ein guter Schüler?
Ich war ein fauler Schüler und dafür war ich ganz gut.
Das ist eine gute Antwort. Waren Sie bei Lehrern beliebt?
Bei einigen ja, bei anderen überhaupt nicht.
Mhm. Warum waren Sie nicht beliebt bei denen Sie nicht beliebt waren?
Weil ich sehr gern diskutiert habe.
Ah.
Und wenn ich gedacht habe, da bin ich jetzt nicht mit einverstanden, das möchte ich jetzt ausdiskutiert haben, dann waren schon einige sehr genervt. Andererseits hatte ich auch viele Lehrer, besonders einen, mein Lateinlehrer, der war bei den Schülern eigentlich kaum beliebt, weil er sehr ironisch und oftmals auch ein bisschen zynisch war. Mir hat es wunderbar gefallen. Es war in der 9. Klasse. Da habe ich mir auch vieles abgeguckt und vieles gemerkt.
Nach dem Abi wollten Sie erstmal raus, haben einen VW-Bus bemalt und sind losgefahren. Wo sind Sie hingefahren?
Oh, wir haben gesagt, wir fahren mit 6 Mann direkt von Aschaffenburg nach Portugal. Das war unser Ziel. Und wir hatten vorher so einen alten VW-Bus von der Baufirma und den haben wir dann bunt angemalt. Und dann sind wir los. Wir waren 6 Mann, haben gesagt, jeder fährt 2 Stunden. Es wird kein Alkohol getrunken, bis wir in Portugal sind. Alle 2 Stunden wird abgewechselt und nach 48 Stunden waren wir da.
Okay.
Schlimm war natürlich der die letzte Schicht fahren musste, die letzten 2 Stunden. Wir waren dann nur im Supermarkt und haben nur gesagt, boah, schau mal da, was da alles gibt und wie billig das ist. Und dann haben wir schön schon im Bus dann auf den letzten 2 Stunden uns gut zusammengezwitschert.
Auf den Fahrer angestoßen.
Ja, genau, auf den Fahrer angestoßen und ihn unterhalten sozusagen. Also wir hatten nicht das Schild, nicht mit dem Wagenführer.
Wie lange waren Sie unterwegs, bevor die Bundeswehr Sie eingezogen hat?
Wir waren 6 Wochen unterwegs, 6, 7 Wochen und dann kam der Einberufungsschein.
Sie haben auch den Wehrdienst angetreten, nachträglich dann aber, ich zitiere, wegen dämlicher Vorschriften verweigert. Um was für Vorschriften ging es denn da?
Also erstmal war die Grundausbildung, da kommst du ja nicht so dazu. Also da bist du so beschäftigt und hast die frühe Bettruhe, dass du noch nicht so nachdenkst. Und es kam dann, da waren die Krawalle in Bremen dann damals bei der öffentlichen Vereidigung. Und dann habe ich mich auch da so ein bisschen, dann kam Reagan dran. Und dann habe ich mir gedacht, ah, was ist das? Und dann wurde ich versetzt, dann war ich Truppenarztschreiber, weil ich bei den Sanitätern war. Und da war die Bestimmung, du darfst in dem Behandlungszimmer, also in deinem Büro praktisch, darfst du nichts lesen. Keine Bundeswehr-fachfremde Literatur. Und ich sage, warum? Wem schadet das? Ich saß da 5 Stunden, hat nichts zu tun oft und habe dann zum x-ten Mal irgendwelche zentralen Dienstvorschriften durchgeblättert, die mir dann aber geholfen haben, als ich verweigert hat, weil da wusste ich dann einiges.
Okay. So hat alles doch noch seinen Sinn gemacht. Sie haben dann Zivildienst gemacht, erstmal Lehramt studiert nach dem Zivildienst. Es hätte also durchaus was Seriöses aus Ihnen werden können, Herr Priol. Englisch, Russisch, Geschichte haben Sie studiert. Mhm. Wie sind Sie auf Russisch gekommen?
Ich habe mich immer schon sehr für Sprachen interessiert. Also Sprachen haben mich immer schon begeistert. Und ich dachte, okay, Englisch kannst du, Französisch kannst du, Latein kannst du zwar, aber kannst du nicht brauchen im Alltag. Und Russisch hat mich irgendwie immer interessiert. Also es war...
War ja für den Westen eher ungewöhnlich, das
ja,
zu
ja. lernen. Ja, ja, war eine schöne Sprache. Und habe ich gedacht, ich will ja auch mal wissen, was die so denken, was sie machen. Das kannst du eigentlich nur, wenn du dich auch in die Sprache reinwühlst, wobei Russisch unglaublich schwierig ist. Also die Schrift nicht mal, die kann ich heute noch, vom Reden her ist nicht mehr so viel da. Ich fand's sehr schön, das erste Buch, also das erste Lernbuch, um da gleich so auch die Klassenunterschiede festzustellen. Englisch war klar, ne, hieß es ja immer noch, look, Maud. Maud has a dog. Und im Französischen waren es immer Mister und Monsieur und Madame und die kamen dann mit einer deutschen Familie und die sind immer spazieren gelaufen, es hat immer geregnet. Il pluie, das war das Erste, was mir il pluie. Und dann hat es wieder geplüht und dann, naja. Und im Russischbuch war das erste Bild war eine Baustelle, ein Kran, vor dem Kran eine stramme Frau im Overall und der Lernsatz war, das ist Anna, Anna ist Kranführerin. Da waren wir gleich in der richtigen Welt.
Wie oft haben Sie in der Corona-Zeit gedacht, Mensch, wäre ich doch lieber Lehrer geworden und müsste mir jetzt über meine Existenz keine Gedanken machen?
Kein einziges Mal, nö.
Also Sie haben es nie bereut?
Nein.
Dass Sie das Studium
Nein.
irgendwann abgebrochen haben Nein. und gesagt haben, ich probiere es mit der Kabarettbühne.
Nee, ich war immer einer, immer mal ins kalte Wasser springen, auch mal was ausprobieren. Sowas ja bei der Bundeswehr, Bild machen und dann sagen, ist nichts für dich, weg. So habe ich es eigentlich bei fast allen Sachen in meinem Leben gemacht. Und meine Mutter hat sich dann auch irgendwann, die immer gesagt hat, Gell, du bist doch das Studium fertig, mehr. Hat sie sich dann irgendwann nach den ersten größeren Vorstellungen dann auch sehr schnell mit dem, was ich mache, arrangiert.
1982 ging es für Sie richtig los, lustigerweise parallel zu Helmut Kohl. Denken Sie, das war Zufall oder sowas wie vielleicht Bestimmung?
Ich weiß noch genau, als ich die Nachricht im Radio gehört habe, bin ich Taxi gefahren und dann kam dieser, als die Verräter von der FDP ja verschwunden sind und dass dann klar war, okay, die sozialliberale Regierung wird nicht halten und es kommt der, von dem wir nie es für möglich gehalten hätten, dass er jemals kommen würde, der Dicke. Und deshalb sage ich ja immer gern, Helmut Kohl und ich, wir haben damals 82 beide gemeinsam angefangen, Kabarett zu machen.
Sie haben noch länger durchgehalten.
Ich habe länger durchgehalten.
Aber Sie haben mal gesagt, in der Anfangszeit hätten Sie und ein paar Kabarettkumpels gedacht, jetzt ist der Dicke dran, wir machen 5 Wochen Witze über den, dann ist er wieder weg.
Das war in unserem jugendlichen Sturm und Drang. Natürlich denkst du da, hey, kommen wir rau auf die Bühne, paar Witze über Birne gemacht und dann irgendwann ist der weg. Dann kam noch der Spendenskandal, haben wir gesagt, der bleibt doch keine Woche mehr im Amt. Es wurden 16 lange Jahre draus.
An Ihnen hat es nicht gelegen, das können Sie, glaube ich, mit Fug oder
Recht. Wir haben alles gegeben, das Schöne ist auch, bei allem, was war, wenn auch jetzt im Kabinett Merkel 4 ist es ja mittlerweile schon, dadurch, dass ja so vieles so wunderbar dokumentiert ist, sollten mich meine Enkel vielleicht mal fragen, Opa, was hast denn du eigentlich damals gemacht? Da habe ich gesagt, hier, guck das an, da, alles dokumentiert.
Dein Opa hat gekämpft, genau. Wie frustrierend ist es als Kabarettist, wenn man sein Möglichstes tut, um was zu verhindern, was man schlecht findet, aber sehen muss, die Mehrheit der Menschen sieht es ganz anders als ich?
Das muss man jedem zugestehen, dass er es anders sieht. Zum Glück gibt es ja, nicht umsonst heißt unser Genre ja Kleinkunst. Also wir spielen schon für eine Nische, aber auch diese Nische muss und will und darf und soll gerne bedient werden. Und wenn man ein paar Menschen dann einfach so ein bisschen Pfeffer mitgibt und die sagen, jawohl, und das sage ich jetzt mal meiner Nachbarin oder ich erzähle es beim Bäcker, dann ist damit eigentlich schon sehr, sehr viel erreicht. Man braucht eine hohe Nicht-Frustschwelle. Das stimmt allerdings. Also bei manchem sagt es kann doch nie wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Das sagt man sich natürlich sehr oft. Aber auch da ist eben mit der Gelassenheit der langen, langen Berufsjahre, dass man vieles auch etwas relativiert. Dann sagt, warte mal ab, wie es im halben Jahr aussieht, kann dann schon wieder ganz anders sein.
Können
ist dann
oft bei so. Donald Trump zum Beispiel noch gelassen sein?
Ich kann einfach nicht mehr ernst nehmen. Also wir haben, auch da ist es wieder so, wir hätten uns nie gedacht, dass es so schlimm kommt. Wir wussten, es wird schlimm. Wir wussten, er ist ein Vollhonk, er ist Narzisst, er ist ein Vollidiot, er nimmt auf nichts Rücksicht, für ihn ist alles nur ein Deal. Er hat so viel gemacht und wird auch noch so viel machen, was in dem Zeitraum, der vor uns liegt, dass er mich nicht mehr schocken kann. Etwas Vernünftiges hat er gemacht, er zieht 10.000 Soldaten ab aus Deutschland. Das finde ich mal, da muss ich sagen, boah, ist mal eine Nachricht, wo ich sage, Donny, gut gemacht.
Ich glaube nicht, dass das seine Intention war.
Nein, mit Sicherheit nicht. Niemand weiß, was seine Intention ist, die er ohnehin wahrscheinlich meistens 24 Stunden später wieder ruft. Aber in dem Verbund mit jetzt auch noch Bolsonaro und anderen despotenähnlichen Regierungshäuptern wie Erdogan und Orban brauen sich Sachen zusammen, die mir nicht unbedingt gefallen, die ich auch als sehr gefährlich empfinde.
Dann lassen wir uns am Ende der Sendung doch mal weg von denen auf erfreuliche Themen kommen. Der Sommer ist da, wir sind mittendrin in Rheinland-Pfalz in Sommerferien. Werden Sie verreisen?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe nichts vor. Ich habe so einen alten Campingbus und der steht bereit. Und wenn ich sage, fahr los, und dann fährt er los und dann gucke ich, wohin es mich treibt. Also ich habe in München noch zu tun im August. Vielleicht fahre ich von da aus, wenn wir dürfen, durch Österreich. Man weiß ja nie. Und dann eventuell habe ich mir mal Slowenien angedacht. Weil das hat sich vor Wochen schon als pandemiefrei erklärt. Und ich war da schon mal an den Seen und da ist es sehr, sehr schön und sehr ruhig. Vielleicht mache ich das. Und dann eben ein bisschen wandern und ansonsten frische Luft genießen, sich selbst was kochen, Bücher lesen.
Genau, wandern tun Sie auch gerne. Sie haben lauter Corona-gerechte Hobbys irgendwie, ne?
Ja, ich wandere sehr gern. Also ich bin sehr gern zu Fuß unterwegs, auch mit dem Fahrrad. Macht mir sehr viel Freude.
Herr Priol, ich habe jetzt für Sie noch ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal unter den Tisch. Ich dachte nämlich, Sie, das Gute liegt so nah. Wenn Sie gerne wandern, dann schenke ich Ihnen doch hier einen Stapel Wanderführer aus den schönsten Regionen von Rheinland-Pfalz mit den tollsten Wanderrouten aus der Mosel, Eifel, Rheinhessen, Westerwald. Also
toll.
Sie werden viele Strecken ablaufen dürfen.
Das ist wunderbar.
Ich gebe die
mal Pilzerwald, wollen wir einmal machen. Hajo, marschieren wir mal los. Vielen Dank.
Ich danke, dass Sie hier waren, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen, dass es bald wieder richtig losgeht mit dem Programm.
Ja, das wäre schön. Das wünsche ich, aber nicht nur mir, das wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen, allen Bühnenbetreibern, allen Theaterleuten, allen Machern, alle die, vor allen Dingen diejenigen, die im Hintergrund stehen, von A bis Z. Von den Abbauhilfen bis natürlich zu den Zuschauern.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.